Hallo und willkommen zurück zu Viking Tantra, dein Podcast für authentischen Sex. Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, praktizierender Tantra-Masseur, praktizierender Tantra-Escort-Callboy und hier in diesem Podcast für euch da für lauter spannende, interessante, aufwühlende und auch geile Themen und wie ich immer schon sage, für die heißklebrigen Momente des Lebens. Und ja, ihr seht's am Titel, falls ihr mir auf Instagram folgt und da die Vorschau für den Februar gesehen habt, da stand eigentlich ein Buchtitel und zwar das Buch Do It Yourself, die wundervolle Geschichte der Masturbation von Dr. Eric Sprankle, das ich heute besprechen wollte, aber ich kam nicht zum Lesen und ich bin ein sehr langsamer Leser, ich brauche Zeit. Ich lese verdammt langsam und ich brauche wirklich Zeit, um dieses Buch zu beenden. Und ich kam absolut nicht dazu. Mea culpa, mea maxima culpa. Ich werde das nachholen, vermutlich schon nächstes Monat. Ich habe daher auf Instagram einen Aufruf gestartet für ein mögliches Ersatzthema. Und da war so viel Tolles dabei. Da waren ein paar Themen dabei, wo ich mir dachte, ah, geil, das nehme ich gleich mal auf meine Liste und das werde ich auch irgendwann bearbeiten. Es waren Themen dabei. Folgendes, ich hatte einen Aufruf gestartet, gebt mir was Einfaches, denn ich bin heute echt K.O. und habe eine verstopfte Nase und überhaupt, ich fühle mich einfach nicht gerade fit und muss spontan ein Thema aus dem Hut ziehen. Gebt mir was Leichtes. Ja, und da kam so ein Vorschlag, ja, toxische Beziehungsmuster wie Narzissmus und so und Depressionen in Beziehungen und korrektes Erfragen von Consent und so. Ich so, alter Schwede, was ist denn daran bitte leicht? Aber ja, trotzdem starke, gute Themen, keine Frage. Aber heute brauchte ich was ich nicht erst stundenlang recherchieren musste. Und dann flatterte da so ein Vorschlag rein. Und den fand ich gleichermaßen schön, wie auch machbar, leicht machbar, denke ich. Denn die Frage bezieht sich auf nicht direkt auf mich per se, aber durchaus auf meine Perspektive. Und zwar geht es darum, die Frage war, wie geht man um oder wie gehe ich damit um, wenn man unglücklich verliebt ist? Und ja, tolle Frage. Tolle Frage insofern, weil ich in meinem Leben durchaus schon unglücklich verliebt war und dann eine dieser unglücklichen Lieben erinnere ich mich noch zu gut, weil sie gar nicht so lang her ist. Das müssten dann gerade 12 Jahre sein. 12, 13 Jahre circa. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, weil ich trage auch ein Tattoo an meiner Haut, das mich an diese Verliebtheit damals erinnert. Und auch daran, wie katastrophal das in die Hose ging. Wobei man jetzt sagen muss, wir müssen an dieser Stelle unterscheiden. Ist man unglücklich verliebt und diese Liebe wird einfach nicht erwidert oder ist nicht in Reichweite oder aus irgendeinem anderen Grund einfach besteht keine Chance, dass diese Liebe auf Gegenliebe und vielleicht sogar eine Beziehung trifft? Oder das ist Version 2 und ich weiß gar nicht, ob die Person, die das vorgeschlagen hat, das auch in Betracht zog. Ist man unglücklich verliebt, weil man in jemanden verliebt ist, der einem einfach nicht gut tut? Das gibt's nämlich auch. Man ist verliebt und alles, was man sich erträumt hatte, war dieser eine Mensch im eigenen Leben als Partner oder Partnerin. Und dann stellt sich heraus, es ist der absolute Albtraum. Da ist einfach, das ist dein Untergang. Das gibt's auch. Zum Zweiten kann ich nichts aus persönlichem Handling sagen. Wobei, müsste ich wirklich überlegen, ob ich jemals mit jemandem zusammen war, die mir absolut nicht gut getan haben. Ich hatte ja schon mal über meine Ex-Freundin gesprochen hier, wo ich sagte, wir haben uns gegenseitig nicht gut getan. Aber das hatte ganz andere Gründe. Das war nicht, weil wir schlechte Menschen zueinander waren, sondern wir hatten einfach beide noch keine Ahnung, was wir wirklich in einer Beziehung wollten und wer wir sind, wer wir überhaupt eigentlich sind. Heute sind wir gute Freunde, also so schlechte Menschen zueinander können wir nicht sein. Müsste ich überlegen. Aber fangen wir mit dem an, wo ich wirklich auch was dazu sagen kann. Nämlich, was, wenn man verliebt ist und diese Liebe einfach nicht erwidert wird oder nicht greifbar ist, nicht geschehen, blühen, was auch immer kann. Und das Schöne war, diese Person hat gefragt, wie gehe ich damit um? Ergo, hier jetzt auch gleich vorweg an euch alle da draußen. Was ich euch gleich sage, ist keine Universallösung. Was ich euch gleich alles sagen werde, ist mein Weg, wie ich damit umgehe und wie ich dieses Thema betrachte. So wie sehr häufig in diesem Podcast hört ihr hier meinen Zugang. Meinen philosophischen, menschlichen und emotionalen Zugang. Natürlich gibt es auch jene Folgen, wo ich hier wirklich mit recherchierten Fakten komme. Aber das jetzt, hier wird es einfach persönlich. Also, damals verliebte ich mich in eine junge Frau, die mich so gefesselt hatte von der ersten Sekunde, wo ich sie sah, die eine so lieblich, lustige und fröhliche Ausstrahlung hatte und gleichzeitig den Raum, in dem wir uns begegneten, damals noch der Handyshop, in dem ich gearbeitet habe, die füllte diesen Raum sofort mit ihrer Präsenz, ihrem Lachen und ihrem Sexappeal. Also ich war gleichermaßen erfreut, absolut gefesselt und einfach geil auf diese Frau in der ersten Sekunde. Und das, obwohl sie in diesen Handyshop mit ihrer Mama reinkam. Denn es ging um irgendeinen Vertrag, wo ihre Mutter mit drin hing und ich fing halt an, mit ihr zu flirten, neben ihrer Mom. Aber ja, ich war instant, wirklich schockverliebt. Ich war schockverliebt. Und wir tauschten persönliche Kontakte aus und sagten quasi, okay, lass uns doch auch abseits des geschäftlichen, beruflichen mal quatschen. Und es entwickelten sich Gespräche und aus meiner Schockverliebtheit wurde nur noch mehr. Stellte sich aber heraus, besagte junge Dame ist vergeben. Nicht zwingend glücklich vergeben, aber vergeben. Und ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, ob sie mir damals sagte, dass quasi die Beziehung ohnehin schon irgendwie am Schwinden ist oder ob sie meinte, dass sie einfach nur nicht sonderlich glücklich sei. Aber irgendwas war da, wie so ein Funken Hoffnung, an den ich mich klammerte, als ging es um mein Leben. Und das erinnere ich mich nicht mehr so genau. Alles, was ich weiß und was ich euch sagen kann, ist, diese Liebe wurde nicht erwidert. In keinster Weise. Freundschaft wäre jederzeit möglich gewesen, aber diese Sehnsucht, mit ihr Zeit zu verbringen, mit ihr Nähe zu teilen, Intimität und auch Sex, ich steuerte, ruderte gegen eine Granitwand. Aber ich hoffte, ich wollte, ich sehnte. Und das war zu einer Zeit, wo ich bereits ein paar Jahre Single war und wo ich durchaus ein sehr wildes Leben auch führte und an Kontakten, an Sex und an Möglichkeiten mangelte es nicht. Aber ich wollte sie. Natürlich schmerzte es immer wieder, zurückgewiesen zu werden, aber ich versuchte es wieder. Dann kam wieder eine Zurückweisung. Ich schlug was Neues vor. Lass uns dahin gehen, lass uns da treffen, lass uns hier Zeit verbringen, lass uns diesen Film ansehen. Und ihr wisst, klar, Film ansehen, natürlich, Netflix und so. Jeder Vorschlag wurde einfach abgelehnt. Und dann wurde wieder mal einer angenommen. Man geht miteinander shoppen. Und ja, ich bin eine fucking Shopping Queen. Mit mir kann man richtig shoppen gehen. Im Chat wird gerade gefragt, wie lange ich es versucht habe. Ein ganzes Jahr aktiv. Und dann noch mehrere Monate, nachdem sie aus meinem Leben verschwunden ist und mich geghostet hat und auf allen Plattformen blockiert. Ja.
Denn nach diesem Jahr, das hin und her, also in diesem Jahr haben wir uns vielleicht 6 Mal getroffen, wenn es hochkam. Die restliche Zeit habe ich um Treffen mehr oder weniger gebettelt. Mal mehr, selten weniger. Und diese Treffen, die es gab, die waren für mich immer wie, das war wie eine Droge. Denn dann war ich wieder dort, wo ich sein wollte, in ihrer Nähe. Und ich war so dankbar für jedes Mal, wenn sie mit mir Zeit verbrachte. Ich war so froh. Sie hat ja gesagt, wir machen wieder was. Dann hat sie wieder abgesagt, verschoben, dieses, jenes. Aber sie hat ja gesagt, das heißt, verschoben ist nicht aufgehoben. Wir sehen uns, wir machen das noch irgendwann. Und irgendwann eben dann nach dem 5., 6. Treffen eben war das, habe ich gesagt, habe ich wirklich offen gesagt, ich meine, sie hat es natürlich wissen müssen. Ich habe ja kein Geheimnis draus gemacht, was sie mir bedeutet. Und wie verrückt ich nach ihr bin. Ich habe ja kein Geheimnis draus gemacht, wie anbetungswürdig ich diese Frau fand. Und dann eben habe ich immer mehr oder weniger mein Herz auf dem Silbertablett serviert, während sie bei mir zu Hause auf meiner Couch saß. Und ich habe wirklich alles gesagt. Ich habe ihr gesagt, dass ich für sie durchs Höllenfeuer mit barfuß durchs Höllenfeuer spazieren würde, einfach nur, um der Mann an ihrer Seite zu sein und um sie so glücklich zu machen, wie sie es wirklich verdient. Mit ihr den Rest meines Lebens verbringen wollte, mit ihr alle unsere gemeinsamen Interessen und Verrücktheiten teilen wollte und so weiter. Also wirklich, ich habe ihr mein Herz ausgeschüttet in absolut unzensierter Ehrlichkeit. Und sie wurde still. Sie wurde ganz mucksmäuschenstill. Sie saß da, starrte vor sich hin ins Leere und sagte gar nichts mehr. Ich fragte sie, was jetzt los ist. Keine Reaktion. Ich fragte sie, ob ich was Falsches gesagt hätte. Keine Reaktion. Ich fragte sie, ob alles okay sei, keine Ahnung, ob ich irgendwas tun könnte. Und dann kam nur so ein ganz leises Nein. Dann fragte ich sie, ob sie nach Hause will, weil ich hatte sie abgeholt und wir waren mit meinem Auto unterwegs. Und sie sagte, ja, bring mich nach Hause. Ich fuhr sie nach Hause und weg war sie. Das war das letzte Mal, dass ich sie sah. Das war das letzte Mal, dass ich sie sah. Und dann kam ein Jahr, anderthalb, absolute Funkstille. Wie gesagt, blockiert auf WhatsApp blockiert, Facebook entfernt und blockiert und so weiter und so weiter. Sie war weg. Sie war nicht mehr zu finden. Weg. Und ich hatte noch versucht, sie irgendwie zu finden, auf irgendeinem Weg noch Kontakt herzustellen, um zumindest zu fragen, warum? Nope, keine Chance. Und so blieb mir quasi nur noch die Erinnerung, die Gedanken daran, aus der Ferne. Ich tat das, was ich immer tue, wenn es bei mir schwer wird, wenn bei mir viel um die Ohren ist oder wenn ich etwas zu verarbeiten habe. Ich stürzte mich in die Energiequelle, die ich am besten kannte und konnte. Ich stürzte mich in jede Menge Sex. Ich glaube, das Jahr, nachdem sie weg war, war eins meiner wildesten Jahre. Doch, kann man schon so sagen. Da, ich habe in dem Jahr einmal im Spätsommer mal gezählt, zum ersten Mal, also wirklich im Kopf überschlagen, wie viele Partnerinnen, Sexualpartnerinnen ich in diesem Jahr hatte. Das war der Punkt in meinem Leben, wo ich sagte, ich werde nie wieder zählen, weil ich es, glaube ich, selbst einfach nicht wissen will. Und trotzdem blieb sie hängen. Darum ging ich auch dann zum Tätowierer, hab mir ein Tattoo stechen lassen, das mich Anfangs dachte ich, es soll mich an sie erinnern. Dachte ich. Lernte aber dann mit der Zeit mehr und mehr auch über mich und auch warum es mir so wichtig war, mich an diese Liebe zu klammern. Sie war die erste Frau, in die ich mich verknallt hatte nach der Trennung von meiner Ex-Freundin. Die Trennung von meiner Ex-Freundin, die hatte mich an den Rand meiner Selbstliebe, an den Rand meines Selbsterhaltungstriebes, an den Rand meiner Existenz, an den Rand meiner psychischen Gesundheit und auch an der körperlichen Gesundheit. Ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt. Nach der Trennung von meiner Ex hatte ich, glaube ich, in 2 Wochen irgendwie so fast 15 Kilo abgenommen. Ich war komplett abgemagert, ausgehungert, ausgedörrt, nur noch zu Hause. Ich war ein Schatten meiner selbst, kreidebleich die meiste Zeit. Viele Menschen haben sich Sorgen gemacht um mich. Aber ich war mir nach dieser Trennung absolut sicher, das war's. Wenn diese Frau nicht mehr in meinem Leben ist, dann werde ich nie wieder auch nur fähig sein zu lieben. So, der damals 23-jährige Sinan. Nein, 22, oder? Ich weiß es nicht mehr. Und ich war mir sicher, das war's. Weil wird uns ja auch suggeriert, du hast eine große Liebe im Leben. Damals glaubte ich auch, dass es so sei. Und aus. Aber diese Frau, diese Verliebtheit, die war für mich dieser Beweis, nein, ich kann mich noch verlieben. Ich kann mich noch verlieben und drum klammerte ich mich, glaube ich, umso mehr dran, die nicht auch noch zu verlieren. Denn was, wenn die es war? Was, wenn die eine große Liebe war? Was dann? Im Chat steht gerade, Moral ist quasi, die letzte Liebe ist nie die letzte Liebe. Ja? Das kann ich so unterschreiben. Ich dachte auch, ich könnte niemals jemanden so lieben wie Verena. Bis so ein kleiner Lockenkopf-Schreihals in unser Leben getreten ist. Die letzte Liebe ist nie die letzte Liebe. Nein, ist es nicht. Aber ich dachte es damals und darum tat es so gut zu spüren, ich kann es doch noch. Aber die wurde nicht erwidert. Nein, die war weg. Und dieses Tattoo erinnerte mich dann quasi daran, Junge, du kannst dich sehr wohl noch verlieben. Und zwar kannst du dich noch immer Hals über Kopf verlieben. Aber was hat das alles damit zu tun, mit wie ich umgehe damit, wenn ich unglücklich verliebt bin? Denn das, was ich hier gemacht habe, sollte die auf keinen Fall nachmachen. Ich habe mich ja quasi selbst aufgeopfert und aufgegeben und gebettelt um jede Form von Aufmerksamkeit und Nähe zu einer Person, die klipp und klar nicht verfügbar war. Nun, die Geschichte geht weiter. Einige Jahre später, ich glaube, es waren ziemlich genau 1,5 Jahre später, also nicht einige Jahre, Deutsch, hallo, 1,5 Jahre später, als ich gerade anfing, Verena zu daten, das war wirklich in unserer ersten Dating-Phase, oder nein, das war noch in der Chat-Phase, als ich anfing mit Verena noch auf Tinder zu chatten, da war das erste Treffen noch nicht passiert, hatte sich auch diese Frau wieder bei mir gemeldet. Quasi zeitgleich. Zeitgleich, wo Verena in meinem Leben auf dem Schirm aufgetaucht ist, tauchte auch diese Frau wieder auf. Und da war sie. Die Nachricht, die ich immer schon hören wollte, lesen wollte. Von ihr ging sie aus. Wollen wir uns nicht mal wieder treffen und was zusammen machen? In mir schrie, tanzte, jubelte alles. Verena war zu dem Zeitpunkt einfach nur jemand auf Tinder. Eine sehr attraktive junge Frau auf Tinder, mit der ich ein schönes Gespräch führte. Von dem Leben heute war damals noch keine Idee. Aber da war diese Frau, in die ich mich so verliebt hatte, plötzlich verfügbar. Und sie ging auf mich zu. War das nun das Glück? War das nun das Glück, das ich mir damals erhofft hatte, aber unglücklich verliebt war? Eine ganz liebe Freundin, ganz, ganz liebe Freundin, falls du diesen Podcast je hörst, ich habe es dir ja schon persönlich ein paar Mal gesagt, ich sag's dir auch immer wieder, ich bin dir so dankbar, dass du mir damals das gesagt hast. Sie meinte, hey, so sehr du die auch willst, die ist schon mal abgehauen. Von heute auf morgen war sie weg. Wer sagt, dass die nicht wieder abhaut? Wer sagt, dass die diesmal bleibt? Auch wenn du jetzt anscheinend interessant genug bist, dass sie mit dir was unternehmen möchte, aber wer sagt, dass sie bleibt? Die könnte von heute auf morgen wieder abhauen. Diese neue, bezogen auf Verena, die kennst du noch nicht. Also mach nicht den Fehler, dass du Zeit, welche die neue verdient hätte, mit der verschwendest, die jederzeit weg sein könnte. Und das habe ich getan. Das war der Punkt, wo ich zu mir selbst sagte, ich bin noch immer verliebt in sie, ja. Ich spüre es, also ich spürte das ganz klar. Aber ich muss nichts draus machen. Ich kann mich mit ihr treffen, ich kann mit ihr ins Kino gehen, plaudern, alles. Aber ich muss nichts draus machen. Ich kann diesen Menschen lieben, auch für das, wie ich mich damals fühlte, als ich sie das erste Mal sah und für jeden Moment, den wir damals verbracht hatten miteinander. Aber ich muss nichts draus machen. Und da wären wir bei dem Punkt, wie gehe ich damit um, wenn ich unglücklich verliebt bin? Ich habe auch heute jetzt umso mehr, auch durch den philosophischen Hintergrund und meinen mittlerweile tantrischen Werdegang, noch klarer als damals erkannt, dass wir ja programmiert sind, oder nein, programmiert ist das falsche Wort. Durch dieses Narrativ der einen großen Liebe, diese eine einzig wahre, große, monogame Liebe, das suggeriert uns einen gewissen Zugzwang, einen gewissen Druck. Denn wenn es nur diese eine große Liebe gibt, dann muss man diese Liebe doch einfangen, halten, fesseln, behalten, um jeden Preis. Denn es gibt ja nur die eine. Das erzeugt Handlungsdruck. Es erzeugt so einen Handlungsdruck, dass man um jeden Preis versuchen will, daraus was zu machen. Eine Beziehung. Mehr. Das treibt uns dann dahin, dass wir sagen, okay, wenn ich mich in diesen Menschen verliebt habe und ich nichts draus mache, dann habe ich ja die eine große Liebe verpasst. Und wenn dieser Mensch das nicht erwidert, boah, das ist ja noch schlimmer. Das ist ja noch schlimmer. Was sollen wir dann tun? Ja, das summiert sich. Das summiert sich und das erzeugt einen Druck, unter dem jeder Mensch leidet. Leidet ist jetzt vielleicht das Beispiel, ein Druck, den jeder Mensch spürt, ist, glaube ich, das richtige Wort. Nicht jeder leidet darunter, aber jeder Mensch spürt diesen Druck. Wenn wir verliebt sind, wenn wir uns verlieben, dann wollen wir daraus ja etwas Festes machen, denn immerhin haben wir uns verliebt. Wobei, lieber Chat, heute sind wir doch ein paar Damen. Ich frage euch jetzt, was ist für euch der Unterschied zwischen verknallt und verliebt? Gibt es da einen Unterschied in der Intensität und in der Handhabe? Ich gehe in der Zwischenzeit noch ein Stück weiter. Euch bitte ich einfach mal in den Chat zu tippen. Gibt es für euch einen Unterschied oder ist das ein und dasselbe? Wenn wir uns verliebt haben, dann, wie gesagt, dann herrscht da dieser, also ich will es nicht sagen, dass es immer ein Zwang ist, aber es fühlt sich an wie ein Zugzwang. Dieses, man muss doch. Ich kann doch nicht jetzt einfach da quasi gehen lassen. Das ist doch Liebe. Ich habe aber festgestellt, ich muss gar nichts. Ich muss daraus nichts machen. Ich kann mich verlieben in jemanden und sagen, es ist schön. Es ist schön, dass es diesen Menschen gibt. Es ist schön, dass ich so für diese Menschen fühle. Aber ob die jetzt mit mir Zeit verbringt, ob die in meinem Leben ist, ob die in meinem Freundeskreis ist oder ob die mich nicht mal mit dem Arsch anschauen würde, ist nicht relevant. Es ist nicht relevant für diese Liebe. Ich muss auch daraus nichts machen. Ich muss dieser Person nicht jeden Tag schreiben. Ich muss mit dieser Person nicht essen gehen. Ich muss mit dieser Person nicht mal Sex haben. Aber ich kann trotzdem Hals über Kopf verliebt sein. Ich kann sagen, ja, ich weiß genau, warum ich verliebt bin in diese Person, aber wieso sollte ich einen Zwang verspüren, daraus was zu machen? Ich bin so glücklich in meinem Leben, so wie ich bin, so wie es so in meinem Leben läuft. Da kann ich so eine Verliebtheit ja einfach nehmen als das, was es ist. Das Gefühl, das ein bestimmter Mensch erzeugt, einfach nur durch deren Existenz. Und dieses Gefühl bringt mich zum Lächeln aus. Das war's. Mehr muss es nicht sein. So, der Chat hat geantwortet. Für mich ist es dasselbe. Ich unterscheide aber zwischen Verliebtsein und Liebe. Aha, da wären wir ja bei dem, was ich nehme an, das, was ich gerade erklärt habe. Quasi, ich kann verliebt sein in jemanden, aber wenn ich daraus was mache, wenn ich sage, ich investiere meine Zeit, meine Energie, Lebenszeit, die man zusammenteilt, gemeinsame Pläne, eine Familie, Beziehung etc., das wäre dann wohl Liebe. Oder siehst du das anders? Nächste. Für mich gibt es da schon einen Unterschied. Ich könnte ihn jetzt aber nicht spontan mit Worten greifen. Ist immer so tricky, wenn es um solche Themen geht. Da fehlen einem oft mal die genauen Worte. Verliebt ist bei mir für mich beständiger. Verknallt ist das Gefühl im Moment, welches morgen auch schon wieder vorbei sein kann. Ja. So ein kleiner Crush. Wobei, ist es dann auch wirklich morgen vorbei? Kann man sich wirklich entknallen? Ist das möglich? Denn wenn ich mich in jemanden wirklich verknallt habe oder spontan verknalle, dann ist das für mich schon was, das ich auch wieder spüre, wenn ich dieselbe Person nochmal sehe. Dass ich mich entknalle oder auch entliebe, da muss schon was vorfallen. Da muss die Person schon irgendwas machen, wo ich sage, nope, alles, was ich vorher wahrgenommen habe, das hast du gerade mit einem Satz vernichtet. Nächste. Ja, es gibt einen Unterschied. Verknallt sein ist so ein bisschen crazy und rosarote Brille. Ich habe das Gefühl, dass man das nach der Zeit, dass das mit der Zeit in Liebe übergeht. Wenn man merkt, dass es einfach passt und dieser Mensch einem wahnsinnig gut tut. An wen du beim Tippen dieses Textes wohl gedacht hast, meine Liebe? Ja, kann ich verstehen. Wobei, ist das nicht beim Verliebtsein auch so? Wenn ich mich in jemanden verliebe, dann habe ich ja auch eine rosarote Brille auf, so wie ein gewisser Tantra-Lehrer vor 13 Jahren mit rosaroter Brille einer Frau nachgebettelt hat, mit ihr Zeit zu verbringen und jedes noch so kleine Fitzelchen aufgesaugt hat wie ein trockener Schwamm. Das war auch ziemlich viel rosarote Brille. Und ich war nicht verknallt, ich war definitiv verliebt, würde ich jetzt mal sagen. Nächste Nachricht. Verknallt sein ist oberflächlich. Lust auf jemanden haben, ohne diese Person wirklich zu kennen. Pure Körperlichkeit, Gier, Begierde. Verlieben kann ich mich nur in die Persönlichkeit, den Charakter. Du sprichst aber jetzt etwas Interessantes an. Ist Verknalltheit körperliche Gier und Verliebtheit die emotionale, psychische Lust? Könnte das sein? Könnte das der Unterschied sein zwischen Verknalltheit? Ich meine, ich persönlich würde das dann eher als Geilheit titulieren. Ich kann geil sein auf jemanden und finde diese Person einfach körperlich anziehend und attraktiv und möchte diesem Menschen körperlich näher sein. Verknalltheit als das zu definieren? Es würde dann aber in diesem Kontext, so wie du das erklärst, würde es passen zu dem englischen Begriff Crush. I have a crush on someone heißt ja wirklich quasi diese Person fesselt mich, fasziniert mich und ich möchte dieser Person einfach nur körperlich näher sein. Heißt nicht zwingend, ich möchte mit dieser Person in eine Beziehung. Das heißt, ich möchte die Person anfassen, küssen, schmecken, berühren, riechen, was auch immer. Würde dann passen. Verknalltheit quasi wäre ein Crush. Und Verliebtsein sehnt sich ja nach mehr. Sehnt sich ja wirklich nach Bindung, Nähe, Zeit. So wie ich damals. Natürlich wollte ich auch diese Frau spüren, ja. Aber ich war Hals über Kopf verliebt. Ich wollte auch Zeit. Ich wollte Intimität. Ich wollte Verbundenheit. Die Erklärung gerade gefällt mir. Die finde ich gar nicht mehr so schlecht. Dass Verknalltheit eher der Crush ist, also wirklich das rein körperliche Verlangen. Also wirklich, wenn ich jemanden sehe und ich sage, boah, das bloße Präsenz dieser Person und ich würde mir am liebsten die Kleider vom Leib reißen und ja. Ja. Ich glaube, damit kann ich was anfangen, ja. Mit der Erklärung. Nächste Chatnachricht. Beides kann gleich intensiv sein und blind machen und es ist gleich schwer rauszukommen. Ich denke nur, der Weg raus aus der Verknalltheit und der Verliebtheit ist unterschiedlich. Oh, der Weg aus der, wenn wir jetzt dein Beispiel nehmen mit der Verknalltheit als die rein körperliche Lust, ist der Weg raus einmal Vögeln. Einmal Vögeln und die Verknalltheit wird dann entweder zu einer gesunden Affäre, Sexbeziehung, Freundschaft plus was auch immer, weil der Sex gut war. Oder der Sex ist nur so, und man denkt sich, ja doch, das hat sich in meinen Gedanken besser angefühlt. Der Weg aus der Verliebtheit allerdings, das wäre mein nächster Talkpunkt. Bitte, Gedankennotiz, falls ich jetzt gleich vergesse, wo ich hin wollte, erinnert mich dran. Nächste Nachricht. Ist eine Unterscheidung, die ich auch mitgehen würde. Deshalb auch meine Aussage kann am nächsten Tag wieder rum sein. Ja, Geilheit kann am nächsten Tag weg sein, stimmt. Getreu dem berühmten Morgen danach, wo man sich denkt, das habe ich gestern ohne für gute Idee gehalten. Okay, das gefällt mir. Ja, okay. Da kann ich auch mitgehen. Ich wäre zwar grundsätzlich auch eher der Mensch, der sagt, es ist doch eigentlich ein und dasselbe. Aber mit dieser Erklärung, mit der könnte ich mitgehen. Mit der könnte ich gut mitgehen. Und den letzten Satz finde ich super. Das habe ich gestern noch für eine gute Idee gehalten. Ja, was man gestern nicht alles dachte. Ich glaube auch, dass sehr häufig dieser letzte Gedanke, da spielt oft der Faktor mit hungrig einkaufen gehen. Höre dafür meine Podcast-Folge, wie heißt sie nochmal? Sexleben als Single, nein, Freundschaft plus als Single. Fuck, ich sollte mir die Titel meiner eigenen Podcast-Folge, relativ am Anfang, wo es um Freundschaft plus und Single-Leben geht und darum, dass man auch als Single im Dating unbedingt ein aktives Sexleben haben sollte, weil man ja wie sonst hungrig einkaufen geht und die Libido unsere Wahrnehmung trügt. Viel zu oft lassen wir uns auf Dates, auf Tinder-Matches und was auch immer ein, weil wir einfach schon eine ganze Weile keinen Sex hatten und unser Körper die Gedanken steuert. Ist so. Ist ganz natürlich so. Aber ist halt nicht immer gut. Drum, gutes, gesundes Sexleben bewahrt uns davor. So, zurück zur Verliebtheit. Wie kommt man da wieder raus? Also, geiler Satz, oder? Hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich das mal sage. Wie komme ich aus Verliebtheit wieder raus? Nun, ich könnte jetzt einen ewig langen Vortrag darüber halten, Mittel und Wege aus der Verliebtheit rauszukommen, quasi solange wie man verliebt war, die Zeit dividiert durch 7 und so viele Monate wird es dauern. Oder die Monate, die man verliebt war, die so lange mal 2, weiß der Geier, das gibt so viele dumme Theorien, wie lange es dauert, sich zu entlieben oder aus der Verliebtheit quasi wieder rauszukommen. Wollt ihr meine ehrliche Meinung hören? Meine ehrlichen Gedanken, meine persönlichen, privaten Gedanken, wie man aus Verliebtheit wieder rauskommt? Ganz einfach. Gar nicht. Ich behaupte, das ist meine persönliche Behauptung, jetzt Meinung, nicht Fakt, das ist meine Meinung. Der Mensch hört nie auf, verliebt zu sein. Wir hören nicht auf damit. Wir bleiben für unser Leben lang auf einer gewissen Ebene verliebt. Nur, dass wir als Menschen dann irgendwann an diesen Punkt kommen, den ich auch damals mit dieser einen Frau hatte, dieser Punkt des, ja, ich muss jetzt nichts draus machen. Ja, ich empfinde noch was für dich. Ja, ich spür's. Ich erinnere mich ganz genau, in was ich mich verliebt habe. Ich erinnere mich ganz genau, wie es sich anfühlt, dir hinterher zu sehnen oder Zeit mit dir zu verbringen. Ich weiß es noch ganz genau. Aber ich muss ja nichts draus machen. Ich muss jetzt nicht eine Beziehung erzwingen, forcieren und alles stehen und liegen lassen für dich. Und ich glaube, dass das der Weg aus der Liebe raus ist. Zu akzeptieren, dass nicht jede Liebe etwas sein muss. Dass man Liebe auch mal sein lassen kann. Sie ist halt dann einfach da. Zu sagen, okay, ja, verdammt. Mein Herz schlägt höher, wenn du in meiner Nähe bist. Der Gedanke daran, dich zu spüren, ist immer noch wow. Aber hey, ich mache mich nicht selbst kaputt bei dem Versuch, das zu erzwingen. Denn da kommen wir zu der wichtigsten Liebe, die wir haben. Ich liebe mich selbst immer noch mehr als dich. Und ich wäre schon mal fast dran kaputt gegangen, deiner Liebe hinterher zu rennen. Ich wäre schon mal fast dran kaputt gegangen, mich selbst aufzugeben, nur damit ich das irgendwie bewerkstelligen kann, dass auch du mich liebst. Aber selbst wenn du mich nicht liebst, ändert das ja nichts daran, dass ich dich liebe. Nur niemand zwingt uns, dass wir daraus jetzt irgendwas machen müssen. Wir müssen nicht heiraten. Wir müssen nicht Händchen halten durch den Park spazieren gehen. Wir müssen keinen Sex haben. Höre dafür die Folge, Liebe schuldet niemandem Sex. Das Einzige, was wir müssen, ist unser jeweils eigenes Leben weiterleben. Daran führt kein Weg vorbei. Ob der jeweils andere in diesem Leben überhaupt eine Rolle spielt, ob der jeweils andere in diesem Leben existiert, hat für das Leben keine Relevanz, hat für die Liebe keine Relevanz. Es ist einfach da. Und glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, auch Jahre später, wenn man sich begegnet, unser Unterbewusstsein, unser Verstand, unsere Gefühle erinnern sich noch immer, in was man verliebt war. Und da kann ich als Beispiel meine liebe Ex-Freundin nehmen, wo ich klipp und klar weiß, wir beide gehören nicht in eine Beziehung miteinander. Wir tun einander nicht gut, in keiner Weise, weil wir eben, das passt hin und vorne nicht. Aber wenn ich ihr begegne, wenn ich sie besuche, wenn ich mit ihr rede, wenn wir mal wieder zum Geburtstag telefonieren miteinander, ich erinnere mich noch ganz genau, in was ich verliebt war. Und was so schön war daran, in dieser Beziehung zu sein, aus Perspektive von Sinan damals. Und diese Gefühle, die fühle ich noch. Aber wie kann das sein, wenn ich doch gerade eben gesagt habe, wir passen so gar nicht zusammen? Wie kann ich dann solche Gefühle haben? Ganz einfach. Weil Verliebtheit, weil Liebe alles andere als logisch und rational ist. Liebe handelt irrational, Liebe handelt crazy, Liebe handelt komplett hirn- und verstandlos. Wer glaubt, dass er Liebe irgendwie erklären kann oder in geordnete Bahnen steuern kann, das ist surreal. Liebe ist eine Naturgewalt. Das ist, als würdest du sagen, du versuchst eine Lawine an den richtigen Ort zu lenken. Ja klar, du kannst eine kontrollierte Sprengung machen. Aber wo die Lawine hingeht, das entscheidet immer noch die Lawine selbst. Nee. Liebe ist irrational, komplett. Und ich auch eine mutige Behauptung jetzt an euch alle. Es gibt Ex-Freunde, die ihr schon lange, oder Ex-Freundinnen, die ihr schon lange vergessen habt, lange in den Wind geschossen habt, wo ihr dachtet oder denkt, ihr wollt denen ums Verrecken nirgendwo begegnen. Denn ihr habt Hass auf diese Person. Fair warning, ich exkludiere jetzt Menschen, die euch Gewalt angetan haben, die grausam waren und euch wirklich Schaden zugefügt haben. Das geht nicht. Sondern sagen wir, es war eine Trennung, weil er, sie ist fremdgegangen. Es war eine Trennung, weil füge hier einen gewöhnlichen, nenne ich es jetzt mal, Trennungsgrund ein. Etwas Alltägliches, etwas, das man öfter mal sieht. Also wirklich keine Gewalt, kein Schmerz, keine extremen Dinge. Und ihr habt aber Zorn und Hass auf diese Person. Und sagt, der soll mir oder die soll mir jetzt ja nicht unter die Augen kommen. Solange ihr so einen Zorn auf diese Person habt, könnt ihr sicher sein, ist auch noch Liebe in euch. Denn sonst wird es euch nicht so wehtun. Sonst werdet ihr nicht mehr zornig. Ihr könnt nicht so sauer sein auf eine Ex-Freundin oder einen Ex-Freund, die euch, sagen wir, wie gesagt, betrogen haben, wenn ihr nichts mehr für den oder die fühlt. Das ist nicht möglich. Wenn ihr nichts fühlt für diese Person, dann ist es euch egal. Dann ist es euch egal, ob er oder sie euch betrogen hat. Dann ist es euch egal, ob er oder sie im selben Restaurant sitzt wie ihr oder am Nachbartisch. Dann ist es euch wirklich egal, weil ihr fühlt nichts. Solange aber euer Unterbewusstsein sich daran erinnert, in was ihr verliebt wart, wie verliebt ihr wart, wie verliebt ihr eigentlich noch seid in diese Gedanken von damals, solange werdet ihr auch zornig und hasserfüllt sein, wenn diese Person neben euch am Tisch sitzt. Das ist meine Meinung. Und da, wenn ich das unter Kommentare irgendwo, wenn ich das irgendwo bei einem Social Media Beitrag zum Thema Ex-Beziehungen drunter poste, boah, da ernte ich so viel Hass. Da kriege ich immer jedes Mal so einen richtig geilen Shitstorm von Leuten, die sagen, nein, mein Ex soll zum Teufel gehen, dem wünsche ich den Tod an den Hals. Also da kommen die wildesten Kommentare drunter. Und wie gesagt, es ist ein Unterschied, wenn der Ex wirklich irgendeine Form von Gewalt oder Schaden angerichtet hat, die, wo ich sage, hey, da reden wir nicht von einer ganz normalen Trennung, da reden wir von einer Rettung. Aber wenn es einfach nur eine Trennung war, aus welchen Gründen auch immer, und sagen wir, der gängigste Trennungsgrund ist, habe mich neu verliebt, habe jemand anders kennengelernt, habe eine Affäre, was auch immer, ist der gängigste Trennungsgrund und der Hauptgrund für Hass gegen den die Ex. Aha. Aber ich sage, wenn euch diese Person wirklich egal wäre, wenn ihr keine Liebe mehr empfinden würdet, könntet ihr auch nicht hassen. Geht nicht. Dafür gibt's einen Shitstorm. Gut. Ja, eben, mein Umgang mit nicht erwiderter Liebe. Frag dich selbst, warum muss sie erwidert werden? Warum muss die Liebe erwidert werden? Warum muss da etwas daraus passieren? Warum muss das sein? Warum kannst du nicht einfach verliebt sein und sagen, okay, ich weiß, da kann nichts draus werden, weil, keine Ahnung, der wohnt am anderen Ende der Welt und weder er noch ich wollen umziehen. Oder er ist vergeben, verheiratet, was auch immer. Oder sie ist aromantisch, asexuell und alles. Die hat kein Interesse an sowas. Oder sie ist einfach in jemand. Sie ist genauso wie du verknallt in jemand ganz anderen. Was auch immer die Gründe sind. Frag dich selbst mal, warum muss das jetzt sein? Warum muss das was werden? Warum muss das mehr werden? Klar, du bist verliebt. Aber wenn dir absolut glasklar ist, dass das nichts werden kann, dann sei halt einfach verliebt. Für dich. Lächle, wenn du an diesen Menschen denkst. Wenn du einen Social Media Beitrag siehst, ein Foto, lächle, wenn ihr euch auf der Straße begegnet. Freu dich, dass dieser Mensch existiert und solche Gefühle in dir auslöst. Aber fühl dich nicht gedrängt oder gezwungen, daraus immer etwas machen zu müssen. Nimm es an als das, was es ist. Und geh mit dieser Freude im Bauch weiter. Und du wirst sehen, so wie vorhin jemand im Chat geschrieben hat, die letzte Liebe ist nie die letzte Liebe. Es wird wieder jemand kommen, in den ihr euch ganz anders und ganz neu verliebt. Da gibt's einen tollen Song von Götz Wiedmann. Meine nächste große Liebe. Da singt er auch, meine nächste große Liebe, die lebt schon irgendwo. Und irgendwie so, ich hab noch nie mit ihr gemeldet, ich war noch nie mit ihr spazieren, ich hab so eine Angst, sie in meinem Wahn zu ignorieren. Ja, das ist es. Ich habe Angst, sie in meinem Wahn zu ignorieren. Aber was, wenn dieser Wahn sich auf diese nicht erfüllte Liebe konzentriert, wenn wir so fokussiert sind, dieser sich nicht erfüllenden, siehe das Beispiel mit Verena und mir. Was, wenn ich mich an diese nicht erfüllte Liebe damals geklammert hätte und gesagt hätte, nein, ich laufe derer jetzt nochmal hinterher, so wie damals. Dann wäre mir das Beste entgangen, was mir je in meinem Leben passiert ist. Eine Frau, die mich nicht einfach nur so geliebt hat und liebt, wie ich in meinem tiefsten Innersten pur und unzensiert bin, sondern mit der ich ein Leben aufbauen konnte, das ich damals mir nicht mal in meinen Träumen hätte vorstellen können. Denn ich hatte den Gedanken aufgegeben, ob ich jemals heiraten würde. Das hatte ich wirklich komplett aufgegeben. Geschweige denn Kinder haben. Und heute verdanke ich diesem Arschtritt von einer lieben Freundin und der Chatnachricht von der lieben Verena das beste Leben ever. Aber das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich einer Liebe nachgelaufen wäre, wo ich dachte, da muss was passieren. Nee, muss es nicht. Und mit besagter Frau bin ich heute in einem sehr angenehmen Kontakt. Wir sind uns mal auf einer Hochzeit begegnet. Wir waren auch damals im Kino, in dieser Datingzeit zwischen mir und Verena. Wir waren im Kino miteinander, aber als Freunde. Wir haben uns am 21. Oktober 2015 das Zurück in die Zukunft Triple Feature miteinander angesehen. Gott, war das ein geiles Gefühl, bei Zurück in die Zukunft um 2015 im Kino zu sitzen. Ich habe geheult bei diesem Film. Oh Gott. Weil ich war dabei, als Doc und Marty in der Zukunft angekommen sind. Aber da musste nichts passieren. Ich habe mich einfach nur gefreut, dass wir zusammen im Kino waren. Das war's. Aber wisst ihr, was ich mich noch mehr gefreut habe? Auf Verena. Denn das war eine Liebe, die keine Einbahnstraße ist. Und ja, hier schreibt gerade jemand im Chat, Annette Louisian hat auch einen guten Song dazu gemacht. Der Titel lautet Die nächste Liebe meines Lebens. Ja. Und euch allen da draußen, Verena schreibt gerade, und ich bin froh, dass ich nicht ins Kino mit musste. Hey, Zurück in die Zukunft ist ein fucking Meisterwerk. Diese Trilogie ist perfekt. Diese Trilogie ist absolut fucking perfekt. Und was für den kleinen Sinan, das Kind Sinan, es bedeutet hat, am 21. Oktober 2015 am Leben zu sein und im Kino diesen Film nochmal zu sehen. Das musst du gar nicht verstehen, Schatz. Das musst du nicht verstehen. Aber Gott, war das ein schöner Tag. Gut. Ja. Wie gesagt, meine Songempfehlung, Götz Wiedmann, meine nächste große Liebe hier aus dem Chat, Annette Louisian, die nächste Liebe meines Lebens. Und euch allen da draußen, wie gesagt, klammert euch nicht zu sehr an Liebe, die nur eine Einbahnstraße ist. Wenn Liebe eine Einbahnstraße ist, dann, wie schließe ich jetzt diese schöne bildliche, wenn Liebe eine Einbahnstraße ist, dann baut die Straße so, dass sie direkt auf euch zugeht. Dann liebt aus der Ferne, aber diese ganzen tollen Gefühle, die dabei hochkommen, nutzt sie für euch. Nur für euch. Es muss nichts draus werden. So mache ich es. Das ist meine Perspektive. Das ist meine Philosophie. Es ist sicher keine patentierte Ideallösung für jeden Menschen da draußen. Aber ihr könnt es versuchen. Wenn es nicht klappt, vielleicht gibt es einen Podcast, der es besser beschreibt. Anders, der einen Weg hat für euch. Ich rate euch aber, egal welchen Weg ihr geht, liebt euch mehr als die andere Person. Dann fällt es euch auch leichter, eine Einbahnstraße zu erkennen. Gut, meine Lieben. Ich sage vielen lieben Dank an euch. Danke fürs Zuhören. Ich habe ein paar Kommentare bzw. Feedback-Nachrichten, die ich gerne vorlesen möchte. Und zwar auf verschiedenen Plattformen gab es Feedback zu den letzten Folgen. Und ich habe versprochen, ich lese alles vor. Und zwar, Moment, falsche App gestartet. Und zwar zur Folge Dating-Apps und Ablehnung ohne Ende kamen folgende Kommentare rein. Einmal von Mario Grinst. Ja, 1,5 Jahre ohne Match ist eine absolut geile, in Klammer negative Erfahrung. Wenn ich ohne sage, dann meine ich auch ohne, in Zahlen null, nada, niet, nix. Wenn man als Mann nicht mal zum Schreiben kommt, aber von weiblichen Freundinnen hört, so schlecht siehst du doch nicht aus. Stimmt doch was nicht bei mir. Lieber Mario, ich habe drunter kommentiert, ich weiß nicht, ob du meinen Kommentar sehen kannst oder gesehen hast. Mit dir ist alles okay, Mann. Ganz ehrlich, mit dir ist absolut alles okay. Aber wie ich auch in der Folge sagte, das Internet und diese Apps, das ist ein grausames Pflaster. Und ich weiß nicht, wie dein Profil ausgesehen hat, ob die Fotos darauf dir auch wirklich gerecht wurden. Das habe ich schon so oft erlebt, auch mit Frauen, die ich gedatet habe. Ich mir dachte, boah, hey, die Fotos, die du in deinem Profil hast, die sind zwar ganz nett, aber die werden dir absolut nicht gerecht, weil in Natura bist du ums X-fache schöner und bist eine Präsenz. Pack doch mal bessere Fotos rein. Und ich weiß nicht, ich hatte einen Kumpel beim Karaoke, der mich mal um Rat fragt, der sagte halt, ja, bei Tinder, da läuft's nicht so gut. Ich meine, der hatte nicht null, aber er hatte sehr wenig Matches. Und der meinte, ob ich mal so lieb wäre und einen Blick auf sein Profil werfe. Und ich habe einen Blick auf sein Profil geworfen, habe es ihm auch durchgelesen, was er da über sich schrieb. Und sagte ihm, ja, okay, der Text ist gut, allerdings ein bisschen holprig und ein klein bisschen Unsicherheit drin im Text. Darf ruhig ein bisschen selbstbewusster sein. Und nimm dieses eine Foto raus. Da war ein Foto von ihm aus dem Gym, also wirklich im Fitnessstudio. Das hat so gar nicht zu dem Rest gepasst. Der Rest seiner Bilder, das war so ein herzlicher, wonniger Mensch, der gern kocht. Das sah man quasi aus den Fotos raus. Du sahst so ein richtig Weltmann, charmant, charismatisch und eben kochend, lauter schöne Bilder und dann so ein richtig ekliges, verschwitztes Gym-Foto mit Muskelpose und mit Schweißflecken. Also ich sagte ihm, hey Junge, pack das weg. Und er meinte auch so, ja, aber ich gehe total gerne ins Fitnessstudio. Ja, cool, schreibst du deinen Text, erzählst im Chat, aber das Bild, das passt hier so null dazu. Und manchmal ist es so ein winzig kleines fucking Detail, was das Gesamtbild ruiniert und wo halt dann nach links gewischt wird. Auf so Apps sind halt die Menschen echt gnadenlos. Das wird in nicht mal 10 Sekunden entschieden, ob du links oder rechts gehst. Teilweise sind es nicht mal 5 Sekunden. Und wenn dann das erste Profilbild nicht der Eyecatcher ist, Lächeln, Herzlichkeit, Offenheit, gutes Foto, starkes Foto, scharfes Foto, ja. Aber ich kann dich verstehen, bei 1,5 Jahre mit null, das muss echt wehtun, Mann. Ich sehe dein Foto, Mann. Und ich finde auch, du siehst gut aus. Ich finde wirklich, du siehst gut aus. Ich verstehe es nicht. Echt nicht. Nächster Kommentar, auch zur Dating-Apps-Folge. Ich finde pauschal, also von Anja Herz, die Anja kennt ihr ja, die ist Podcast-Clan-Mitglied und hat auch einen eigenen Podcast, Herz philosophiert. Ich finde pauschal zu sagen, dass Frauen weniger Ablehnung kennen, ist etwas schwierig. Weniger doch. Gar keine habe ich nie gesagt. Weniger. Ich glaube nicht, dass das so. Aber egal, lesen wir weiter. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, man glaubt es kaum und auch Frauen, die nicht die beste Figur haben, die einzigartig sind und nicht der Norm entsprechen, werden öfter abgelehnt, als man denkt. Und ja, ich denke auch, dass Männer öfter mit Ablehnung zu kämpfen haben. Doch, Ablehnung bleibt Ablehnung. Das Gefühl ist für jeden gleich. Umso mehr tut es weh, wenn man auch von guten Bekannten abgelehnt wird. Ich kann dir absolut recht geben. Ja, Ablehnung, egal in welcher Form und in welcher Masse, tut einfach weh. Aber, meine Liebe, ich wollte ja sehr bewusst an diesem Podcast-Tag mal die Männer ansprechen, die mir solche Nachrichten zukommen ließen. Es waren ja mehrere Männer, die mich mit ähnlichen Themen anschieben. So wie auch Mario in seinem Kommentar das beschreibt. Von daher, sorry, falls es so klang, dass als würde ich da jetzt Männern mehr Leid zusprechen, was Ablehnung angeht. Aber ich wollte halt einfach auch mal ihnen wirklich klar sagen, dass sie gesehen und gehört werden und dass sie nicht alleine sind mit diesem Ablehnungsschmerz, dass das halt einfach bei Männern wirklich eine geballte Wand aus Nein oft ist. Und dass Frauen auch Ablehnung erfahren, einfach weil sie halt nicht mit dem Strom mitschwimmen und nicht aussehen wie Copy und Paste. Ja, das kommt leider auch sehr häufig vor. Das ist so dieses hässliche Klischee, dass auch sehr viele toxische Männer da draußen immer sagen, so quasi selbstbestimmte und selbstbewusste Frauen sind die, die alleine bleiben. Ja, warum? Weil ihr Affen alle nur so Copy-Paste-Frauen wollt, die alle gleich denken, gleich aussehen und sich euch unterordnen. Und wenn euch mal eine nicht nach der Pfeife tanzt, dann flüchtet ihr gleich wie so kleine Schisser. Aber ja, liebe Anja, du hast grundsätzlich recht. Ablehnung tut immer weh. Und auf YouTube hat jemand kommentiert. Ich vergesse manchmal sogar, dass mein YouTube-Kanal existiert, aber der Podcast wird automatisch auch auf YouTube hochgeladen. Das mache nicht ich, das passiert automatisch. Und ich vergesse manchmal sogar, dass YouTube gibt. Und ich habe zufällig reingesehen, das ist ein Kommentar unter dieser Folge. Von Leroy McShepek. McShepek. Leroy McShepek. Danke für diese Folge, kommt fast wie bestellt. Ich bin dennoch froh, dass du erwähnt hast, dass nicht nur die Männer diese Probleme haben mit Ghosting etc., mein Resümee, Tinder und Co. frisst die Seele auf. Yep, Leroy, sehe ich genauso. Was mich etwas bedrückt hat, ist deine Sichtweise darauf, wie es ist, im 3D-Leben Menschen einfach anzusprechen. Ich habe es bisher noch nicht so wahrgenommen, komme aber auch nicht viel herum. Aber wenn es wirklich schon so riskant ist, einfach Leute anzuplaudern, dann gute Nacht. Werde wohl Eremitin werden müssen. Leroy, nein, du musst keine Eremitin werden. Aber im Real Life Menschen anzusprechen, ich weiß nicht. Ich glaube da, gerade im Real Life haben es dann Männer vielleicht doch noch, jetzt werde ich gleich wieder Post von Anja bekommen. Im Real Life haben es Männer vielleicht doch noch einen Tick schwerer. Weil gerade in den letzten Jahren sind wir als Gesellschaft viel, viel sensibler geworden und, so, bitte entschuldigt alle das Wort, auch ein bisschen empfindlicher geworden, was das Verhalten von Männern in sozialen Begegnungen angeht. Und ja, das basiert alles auf gerechtfertigten Dingen, die Männer nun mal getan haben. Das passiert auf Geschichten, die sich ereignet haben, auf Fällen, die sich ereignen, während ich hier in dieses Mikro spreche, passiert wieder etwas da draußen, wo sich ein Mann in einer sozialen Begegnung, insbesondere mit einer Frau, absolut daneben benimmt, übergriffig wird und so weiter und so fort. Aber das macht es halt für Ich nehme jetzt Mario, ich nehme dich jetzt mal kurz als Beispiel. Würde jetzt ein Mario, der offensichtlich eigentlich ein lieber Kerl ist, der auf der Suche nach Kontakten ist, würde der in der Öffentlichkeit, also in der Bar, eine Frau ansprechen wollen, der müsste sich tatsächlich Gedanken machen. Hey, wie mache ich das jetzt, ohne übergriffig zu wirken? Denn dieselben Gedanken mache ich mir. Wobei ich vielleicht ein falsches Beispiel bin. Ich bin da schnell mal, ich gehe da auch gern mal einen Tick weit, fast schon zu weit, manchmal sogar wirklich zu weit, weil ich provoziere, weil ich wirklich wenn ich in so sozialen Begegnungen bin, ich triggere Menschen. Ich triggere in der Art und Weise, wie ich rede, die Themen, die ich anspreche, wie ich anspreche, ist sicher nicht die feine Englische, ja, und ich ecke damit sehr oft an. Und die Leute haben auch ein Recht, dann zu sagen, hey, stopp, Junge, das war viel zu weit. Haben sie absolut Recht. Aber ein Mann, der jetzt nicht provozieren will, so wie ich, darum nehme ich jetzt mal Mario als Beispiel, der offenkundig ein lieber Kerl zu sein scheint, der würde sich 5, wenn nicht sogar 10-mal überlegen, hey, wie spreche ich jetzt die Dame da drüben an, ohne wie ein Creep zu wirken, ohne das, ohne das, ohne das. Und das ist, glaube ich, bei Männern ein Tick empfindlicher, und zwar einen guten Tick empfindlicher als bei Frauen. Denn wenn eine Frau mich anspricht, ja, die kann sagen, was die will. Gut, ich bin wieder ein falsches Beispiel. Aber ich bräuchte jetzt einen Mann von da draußen. Schreibt mir eine Nachricht. Wie wird's euch gehen, wenn euch eine Frau mal beim Ausgehen in irgendeine Bar oder in einem Restaurant, wenn die euch mal ganz direkt anquatscht? Wenn die so richtig so quasi euch ein Bier spendiert und sich hinsetzt und sagt, boah, hey, ich habe dich gesehen und dachte mir echt, dich würde ich gerne mal mit ins Hotelzimmer nehmen. Ich weiß, es gibt auch Männer, denen das zu viel wäre, die gibt's auch. Aber ich wage zu behaupten, der größte Teil der Männer wird das feiern. Der größte Teil der Männer wird das echt feiern. Drum glaube ich, dass in der 3D-Ansprache es Frauen nochmal einen Tick leichter haben. Guten Tick, um jetzt noch zum, glaube ich, 8. Mal jetzt das Wort Tick zu benutzen. Ja, Leroy, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank für deinen Kommentar. Jederzeit gerne, gerne wieder. Und ja, das war's. Das waren eure Kommentare zur letzten Folge. Nächste Woche geht's weiter mit Post von M. Und nächstes Monat bringe ich dann das Buch, das heute hätte dran sein müssen. Wie gesagt, ich bin ein sehr langsamer Leser. Aber ich bedanke mich bei euch allen für eure Geduld, für eure Zeit, dass ihr da seid. Podcast-Clan-Mitglieder, ich liebe und knutsche euch alle und wünsche euch bis zum nächsten Mal, wie immer, Liebe, Leidenschaft und Sex.